Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Der Siegeszug des Internets ermöglichte Kunden einen noch nie dagewesenen Zugang zu vielen verschiedenen Informationsquellen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Gleichzeitig eröffnete es auch Unternehmen neue Möglichkeiten, zum Beispiel mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten oder auch ihre Produkte über neue Kanäle zu vermarkten. Die gleichen Chancen haben jedoch auch neue Risiken für Kunden, für Unternehmen und auch für Investoren geschaffen. Darüber, welche das sind, spreche ich in dieser Episode von Hessen schafft Wissen mit Professor Dr. Gabriela Alves-Werb. Sie ist Professorin für betriebliche Informationssysteme an der Frankfurt University of Applied Sciences. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's. Guten Tag, Frau Alves-Werb. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
Guten Tag, Herr Lorenz. Ich freue mich auch sehr darüber, hier zu sein. An dieser Stelle vielen Dank nochmals für die Einladung.
Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert und um sicherzustellen, dass ich nichts Falsches sage, habe ich Sie gefragt, ob es richtig wäre, Sie als Wirtschaftsinformatikerin zu bezeichnen. Und Sie haben direkt gelacht und abgewunken und gemeint, ja, das sei eine komplizierte Frage. Daher die Frage, warum ist das denn eine komplizierte Frage?
Ja, also grundsätzlich habe ich keine Wirtschaftsinformatik studiert, bin aber jetzt in der Wirtschaftsinformatik unterwegs. Aber weißt du, was vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund, mein Grundstudium war Ingenieurwissenschaften und also ich bin ja dann von Haus aus Ingenieurin, habe aber im Laufe der Jahre viele verschiedene Erfahrungen in mehreren Bereichen gesammelt und dann am Ende mit meiner Promotion, was im Management war, mich mit verschiedenen interdisziplinären Themen beschäftigt. Also wäre dann auch nicht so ganz falsch zu sagen, dass ich mich doch viel in der Wirtschaftsinformatik bewegt habe, aber das war ja nicht, also ich habe dann keinen Bachelor oder Master in Wirtschaftsinformatik studiert.
Okay.
Also.
Okay, ich verstehe. Ja, interdisziplinär ist, glaube ich, ein gutes Stichwort bei Ihnen. Soweit ich mich in der Vorbereitung damit beschäftigt habe, ist das jedenfalls deutlich geworden, dass Sie an der Schnittstelle arbeiten zwischen ganz vielen Themen, also zum Beispiel Marketing, Finanzwesen und natürlich eben auch Wirtschaftsinformatik. Das ist ja definitiv eine ziemlich spannende Mischung. Würden Sie vielleicht mal ein wenig erläutern, was Sie grundsätzlich in Ihrer Arbeit untersuchen? Und ich bin mir sicher, das wird erstmal eine etwas weitgreifendere Antwort werden. Wir können dann natürlich gerne tiefer einsteigen, noch im Laufe des Gesprächs.
Ja, sehr gerne. Also die Themen, mit denen ich mich beschäftige, entstehen zum einen dadurch, dass wir uns zunehmend auf Google zum Beispiel als erster Schritt oder als Fenster in die Welt, wie ich das manchmal so nenne, verlassen. Aber auch wenn wir sagen, wir wollen jetzt was kaufen, dass wir häufiger einfach zu Amazon oder zu eBay als Plattform gehen und da unsere Suche starten. Und was mich dann beschäftigt oder was mich treibt, sind dann die Fragen, was für Risiken entstehen dadurch, nicht nur für uns, sondern auch für Unternehmen, für Investoren, durch dieses neue Verhalten, was eigentlich zunehmend ist. Und zum anderen gibt es auch einen anderen Bereich, in dem ich mich auch in der letzten Zeit häufig unterwegs war und mit dem ich mich auch ziemlich viel beschäftigt habe. Und da geht es darum, was für Risiken entstehen für Unternehmen in dem ESG-Bereich. Da steht die Abkürzung als E für Environmental, das heißt, was sind ja Aspekte, die der Umwelt betrifft, aber auch was sind Aspekte, die mit S zusammenhängen, das steht für Social, das sind soziale Aspekte eines Unternehmens, wie zum Beispiel, wie gut bezahle ich meine Mitarbeiter, und auch G, das steht für Governance, das sind ja dann gute Aspekte oder gute Grundsätze der Unternehmensführung. Das heißt, wie bin ich ja da in Ländern unterwegs, wo es viel Bestechung gibt oder allgemein die Korruptionsindexen sind ja da zu hoch, und was mache ich als Unternehmen damit? Also mit diesen Risiken habe ich mich auch in der letzten Zeit ziemlich viel beschäftigt.
Sind das dann trotzdem auch Risiken, die von der Digitalisierung berührt werden? Also gibt es Schnittmengen zwischen diesen beiden Schwerpunkten, die Sie jetzt skizziert haben, oder ist es zum Beispiel, wenn Sie sich mit dem I, also E, Environment beschäftigen, ist das ein gänzlich anderes Thema als diese Digitalisierungsthemen, die wir gerade als erstes angesprochen haben?
Nein, auf jeden Fall. Da gibt's ja auch eine große Überlappung, weil wenn wir jetzt sagen, als Unternehmen möchte ich ja messen, was ist eigentlich die Auswirkung, die ich auf meine Umwelt habe, dann muss ich auch Daten aus verschiedenen Quellen gewinnen und zum Teil nicht nur meine eigenen Daten, sondern die Daten, die auch von meiner ganzen Wertschöpfungskette entstehen. Und wie erstmal gewinne ich diese Daten, wie bringe ich die zusammen und wie kann ich später auch das nach außen kommunizieren? Das ist eine große Herausforderung für Unternehmen aktuell und das erfordert auch sehr, sehr, sehr viele Kenntnisse und sehr viele Möglichkeiten im Bereich des ITs.
Okay. Ja, Daten ist ja so ein Stichwort, auch das mir bei der Vorbereitung des Öfteren untergekommen ist. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie zur Auswertung der Daten, mit denen Sie arbeiten, etablierte, Zitat, ökonometrische Methoden sowie Methoden des maschinellen Lernens und auch der künstlichen Intelligenz nutzen. Könnten Sie das vielleicht an ein, zwei Beispielen verdeutlichen? Also was sind das für ökonometrische Methoden? Und gut, maschinelles Lernen, KI, das haben wir alle schon mal gehört, aber wie nutzen Sie diese Methoden, um zu aussagekräftigen Daten zu kommen? Oder diese aussagekräftig zu analysieren? So wäre es vielleicht richtiger.
Ja, also zum Beispiel kann ich jetzt hier ein Forschungsprojekt nennen, wo mein Co-Autor und ich uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit sind Konsumentenbewertungen, die dadurch entstanden sind, dass Konsumenten Produkte kostenlos bekommen haben, inwieweit sind diese verzerrt? Das heißt, fallen diese eher positiver aus, als sie sonst ausfallen würden, wenn die Konsumenten diese Produkte selbst gekauft hätten? Mhm. Und da sind dann grundsätzlich unstrukturierten Daten. Das heißt, wir reden über Texte, die diese Konsumenten dann verfasst haben. Und dann ist erstmal die Frage, wie können wir diesen Inhalt zusammenfassen? Und dafür nutzen wir Deep Learning und auch andere Methoden, um erstmal zu verstehen, worüber wird gesprochen, wie wird gesprochen, das heißt, welche Aspekte werden in diesen Konsumentenbewertungen genannt und werden die eher positiv oder negativ oder vielleicht ein bisschen gemischt erwähnt und das sind dann die Methoden, die wir nutzen, um erstmal den Inhalt aus diesen unstrukturierten Daten herauszuholen. Und danach, was wir dann damit machen wollen, ist letztendlich zu untersuchen, sind diese Bewertungen grundsätzlich positiver oder negativer aus und wie kann man das auch über die Zeit vergleichen. Und dafür nutzen wir eine bekannte Methode, was ich dann unter diesen traditionellen ökonometrischen Methoden anstufen würde. Das heißt, Differenzen in Differenzen. Und was wir uns dann mal anschauen, ist, wir untersuchen das Verhalten von diesen einzelnen Konsumenten oder einzelnen Bewerter, bevor sie dem Programm beigetreten sind. Das ist ein Group der Produkttester, kann man so sagen. Dass sie, nachdem sie diesem Programm beitreten, bekommen sie verschiedene Produkte kostenlos zur Verfügung, die sie auch dann behalten dürfen, dafür, dass sie eine unabhängige Meinung liefern. Mhm. Und dann schauen wir uns an, sind diese Bewertungen vorher und nachher, also das heißt, nachdem sie angefangen haben, diese Produkte kostenlos zu bekommen, sind die grundsätzlich unterschiedlich? Und da, durch diese Methode, können wir auch dann ein bisschen verlässiger sagen, dass wir den Effekt des Beitritts im Club dann messen können und das auch dann kausal ermitteln können. Und das ist so wie die Hochzeit von diesen beiden Welten, von diesen beiden Arten von Methoden, kann man dann da in dieser Situation so sehen.
Ah ja, okay. Also das heißt, ökonometrische Methoden in dem Fall wäre, also simpel ausgedrückt, einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich.
In dem Fall, ja. In dem Fall ist es eine Methode, die wir nutzen, um diesen Vorher- und Nachher-Vergleich so gut wie möglich zu verlässlich darzustellen, damit wir sagen können, wir können möglichst ausschließen, dass andere Faktoren zu diesen Unterschieden beigetragen haben. Weil bei solchen Situationen hat man immer eine Mischung von vielen verschiedenen Aspekten, die am Ende eine Rolle in diesen Bewertungen spielen könnten. Und wie kann man möglichst versuchen, auszuschließen, dass dieser Effekt nicht durch andere Faktoren, die wir vielleicht nicht beobachten können, getrieben wurde.
Okay, gut. Und das analysieren Sie zum Beispiel mit Blick auf betriebliche Informationssysteme. Sie haben ja schon Amazon, Google und so weiter angesprochen. Und Sie sind ja in der Tat auch Professorin für betriebliche Informationssysteme. Den Begriff haben wir, glaube ich, alle auch schon gehört. Trotzdem mal die Frage, was genau ist das oder was genau kann das sein, ein betriebliches Informationssystem?
Das können verschiedene, also ganz unterschiedliche Dinge sein. Mhm. Wir könnten mal zum Beispiel sagen, ein Betriebsinformationssystem kann einfach eine Anwendung sein, die was ein Unternehmen nutzt, um zum Beispiel das Einstellungsverfahren von Mitarbeitern zu digitalisieren, zu dokumentieren. Es könnte aber auch ein System sein, was Unternehmen nutzen, um die Mitarbeiter zu bezahlen oder ihre Performance entsprechend zu messen, zu dokumentieren. Aber es kann auch eine Integration von vielen verschiedenen solchen Anwendungen sein, wie es zum Beispiel bei einem ERP, das heißt ein Enterprise Resource Planning System, der Fall ist. Das heißt, da habe ich zum Beispiel verschiedene Funktionen oder die Prozesse, die in verschiedenen Abteilungen abgewickelt werden, an einem Ort. Das heißt, sowohl diese Prozesse werden dann in einem einzigen System integriert, als auch die Daten, die ich dafür brauche. Und dann brauche ich nicht zum Beispiel einen Kunden zwei, dreimal in verschiedenen Systemen dann liegen zu haben, sondern habe ich diesen einen Kunden, den wir von vorne bis hinten begleiten und auch, wo wir dann an einem Ort alle Daten dazu sehen können. Das kann dann ganz unterschiedlich aussehen.
Okay, also es gibt Beispiele aus dem Management, Unternehmenssoftware, HR, eigentlich zu allen möglichen Themenbereichen bis hin zu übergreifenden Anwendungen, aber natürlich auch große bekannte Plattformen wie die bereits angesprochenen. Eigentlich alles, was in Richtung Software geht, ist oder kann ein betriebliches Informationssystem sein. Verstehe ich das richtig?
Ja, zum Teil brauchen auch alle diese Plattformen, die bauen auch ihre ganze Architektur, ihre ganze Lösung auf verschiedene Systeme auf jeden Fall. Hm. Und wie komplex das ist, hängt auch zum Teil davon ab, wie komplex mein Geschäftsmodell ist, aber auch zum anderen, wie groß ich bin. Sage ich mal zum Beispiel die Bäckerei um die Ecke braucht ja nicht so eine komplexe Architektur wie zum Beispiel Amazon.
Und ist jetzt in dem Fall Amazon das betriebliche Informationssystem? Oder nutzt Amazon betriebliche Informationssysteme, um seine Plattform zu betreiben?
Also Amazon wäre in sich dann kein betriebliches Informationssystem. Sie sind eine Plattform, aber sie nutzen verschiedene betriebliche Informationssysteme, um ihre Geschäfte abzuwickeln.
Okay. Genau. Dann habe ich das verstanden. Gut. Und dementsprechend gehört Google jetzt auch nicht direkt selbst zu einem betrieblichen Informationssystem. Ist nicht direkt eines, aber trotzdem beschäftigen sie sich in ihrer Arbeit ja sehr ausgiebig mit Google und damit, wie Google unser Userverhalten beeinflusst, aber auch welche Chancen und Risiken es bieten kann für Unternehmen, die mit Google arbeiten oder einfach von Googles Arbeit betroffen sind, indem sie zum Beispiel in den Suchergebnissen auftauchen oder eben auch nicht auftauchen.
Genau. Ja. Das ist ein Bereich, mit dem ich mich schon ziemlich viel beschäftigt habe und wo ich auch ein paar Arbeitspapiere habe. Und da geht's ja grundsätzlich darum, was passiert, wenn unser erster Schritt in die Internetwelt eigentlich bei Google stattfindet und wenn es zunehmend passiert. Mhm. Und da kann ich Ihnen ein paar Zahlen dazu nennen. Und zwar, je nachdem, welches Unternehmen oder in welcher Branche wir unterwegs sind, kann es unter Umständen sein, dass mehr als 70% der Besucher, die auf eine Seite kommen, durch Google und genauer gesagt durch die organischen Ergebnisse von Google kommen. Hm. Das ist schon eine sehr große Anzahl. Ja. Und das führt ja dann dazu, dass viele von diesen Unternehmen wirklich auf Google angewiesen sind, um Besucher auf ihre Seite zu bekommen.
Ja, da fällt mir auch die Formulierung ein, die Sie vorhin verwendet haben, Google als Fenster zur Welt sozusagen, also zumindest zur digitalen Welt. Und mittlerweile ja eigentlich auch darüber hinaus, nicht wahr? Also ich glaube, uns allen ist das Googlen ja nun doch, also vielen von uns jedenfalls, ins Fleisch und Blut übergegangen. Und zwar in verschiedensten Nutzungssituationen. Zum einen natürlich, wenn wir nach Informationen, nach Wissen suchen, klar, dann googeln wir mitunter auch. Aber ja darüber hinaus auch, ich weiß nicht, wenn wir einen Restaurantbesuch planen, dann schauen wir vielleicht bei Google Maps, was ist in der Nähe. Oder selbst wenn wir wissen wollen, wie ist das Wetter heute Abend in meiner Stadt, kann man das kurz mal googeln. Also das heißt, selbst Dimensionen, Aspekte, Komponenten, die unser ganz reales physisches Leben beeinflussen, auch die rufen wir sehr, sehr oft in Google ab. Und damit gestalten wir natürlich sicherlich ein Stück weit auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, die uns umgibt.
Genau, das ist richtig. Das heißt, wir reden nicht nur über die Suche nach Informationen, sondern auch häufig ist ja der Fall, man ist ja irgendwo unterwegs und sagt, oh, wo ist ja die nächste Bäckerei oder wo ist die nächste Apotheke? Und es kann ja unter Umständen sein, dass sie genau hier um die Ecke ist, aber man hat es erstmal mit Google Maps gesucht und falls sie da nicht aufgelistet ist, würde man eigentlich nicht wissen, dass sie da ist. Und genau wie es mir schon mal passiert ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass es schon sehr vielen Menschen passiert ist. Das heißt, dass das funktioniert funktioniert wie ein Filter, wie ein Gatekeeper, weil was uns von allen möglichen Informationen, die da draußen sind, zum Teil trennt oder zumindest diese Informationen gefiltert. Bis wir dann eine abgespeckte Version davon bekommen. Und dann ist ja die Frage natürlich, inwieweit sollen wir uns nur auf diese abgespeckte Version verlassen und inwieweit sollen wir vielleicht auch ein bisschen so unser Netz ein bisschen breiter spannen, um sicher zu sein, dass wir auch eine gewisse Variation in diesen Ergebnissen bekommen.
Das ist schon ein wertvoller Hinweis für den Umgang mit Google, auch durch Konsumentinnen und Konsumenten. Denn ja, man könnte ja sagen, ja gut, dann sieht halt der eine oder die eine vielleicht nicht den Bäcker um die Ecke, aber der andere geht dann wieder spontan da lang und dann kommt dann wieder ein Kunde hin. Früher hat man ja Bäcker auch mal entdeckt, ohne dass sie bei Google waren, weil es vielleicht noch gar kein Google gab. Aber der Punkt ist ja eben genau das, was Sie angesprochen haben, diese Filterfunktion, sprich dieser unfaire, in Anführungszeichen, Wettbewerbsvorteil oder Nachteil, dass die Wirklichkeit ein Stück weit verzerrt wird, weil eben einige auftauchen und andere aber nicht. Und damit eben ein scheinbares Abbild der Wirklichkeit geschaffen wird, das aber eben nicht unbedingt ein objektives, allgemeingültiges Abbild der Wirklichkeit ist, sondern eben bestimmte Dimensionen, Unternehmen, Informationen bevorteilt und andere vielleicht auch nicht. Und dazu ist es wahrscheinlich wichtig zu verstehen, wie die Ergebnisse bei Google generiert werden, nicht wahr? Dass es eben kein, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, kein objektives Abbild der Wirklichkeit ist.
Ja, genau, da haben Sie auf jeden Fall recht. Das heißt, es sind keine objektive Ergebnisse in diesem Sinne. Und welche Faktoren da genau berücksichtigt werden, wie sie gewichtet werden, weiß man natürlich nicht so ganz genau, weil dieser Algorithmus auch eine Blackbox ist. Ja. Man weiß ja zum Teil, dass das manche Faktoren da eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie aktuell dieser Inhalt ist oder wie gut diese Seite auf einem Mobilendgerät lädt. Das heißt, also ab und zu gibt's ja auch schon ein paar Äußerungen von Google dazu, aber allgemein schätzt man, dass es über 200 verschiedene Faktoren, die wir Signale nennen, da eine Rolle spielen. Man weiß ja nicht genau, welche alle diese Faktoren sind und auch wie sie gewichtet werden. Und auch wenn wir beide hier heute herausfinden würden, welche die sind, würden wir morgen oder übermorgen schon mal schlechter dastehen, weil diese Faktoren immer wieder geändert werden und deren Gewichtung auch. Und deswegen sieht man auch, dass diese Ranks, wie wir sind, diese Platzierungen auf den Ergebnissen sich auch ziemlich häufig verändern und manchmal mit gravierenden Konsequenzen für die Unternehmen.
Ja, wollte ich gerade fragen, weil für so einen Bäcker um die Ecke ist es natürlich auch schade, wenn er dort nicht auftaucht. Vielleicht ist der Bäckermeister jetzt auch technologisch nicht ganz weit vorne und weiß selber nicht, wie er dafür sorgen kann, dass er dort auftaucht. Das ist dann natürlich schade. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen Fußverkehr, Leute, die da zufällig vorbeikommen oder die halt in der Nachbarschaft leben und wissen, dass der Bäcker da ist. Aber es gibt ja nun auch viele Unternehmen, das muss ich ja glaube ich nicht erklären, die komplett in der virtuellen Welt heute stattfinden, nicht wahr? Und für die ist das ja wahrscheinlich eine absolute, naja, mal umgangssprachlich formuliert, eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, damit umzugehen, quasi diesen Rankings ein Stück weit, ja, doch ein Stück weit ausgeliefert zu sein.
Ja, das auf jeden Fall. Da haben Sie auch einen guten Punkt angesprochen. Was passiert, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was vielleicht nicht so das Apparat, was zum Beispiel ein eBay oder eine Amazon hat, um eine ganze Abteilung zu haben, was sich nur damit beschäftigt, wie kann ich meine Seite so weit optimieren und wie kann ich versuchen, diese verschiedene, vielleicht vermutete Signale so weit zu optimieren, dass ich möglichst dann oben platziert werde oder was ich zumindest versuchen kann, dagegen zu steuern.
Ja? Also diese ganze Industrie der Search Engine Optimization, ne?
Richtig, ja. Richtig. Steckt eine ganze Industrie dahinter und die Bäckerei um die Ecke hat höchstwahrscheinlich nicht die Ressourcen, um das wirklich so zu betreiben. Aber auch für große Unternehmen kann es trotzdem sehr schmerzhaft sein. Da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Im Jahr 2014 hat Expedia nach einem großen Google-Update ziemlich viele Positionen verloren und für viele wichtigen Suchbegriffe für Expedia war das nicht mehr auf der ersten Seite, auf den ersten Ergebnissen, wie es normalerweise war, sondern eher auf die zweite Seite oder ganz unten auf der ersten Seite. Und das hat wirklich für sehr große Konsequenzen gesorgt. Und zum einen haben auch die Aktienmärkte ziemlich stark darauf reagiert und Expedia hat sehr, sehr viel in Marktkapitalisierung innerhalb weniger Tagen verloren. Das war schon wirklich ein sehr große Absturz für sie.
Ja, daran sieht man wirklich, was Google für eine Macht hat diesbezüglich. Wie sehen Sie denn diesen Umstand der Blackbox? Also, dass wir eben nicht genau wissen, wie Google zu seinen Ergebnissen kommt, in Anbetracht der Tatsache, dass der Einfluss aber so groß ist. Ist das okay? Ist das kritikwürdig? Muss das geändert werden? Hin zu mehr Transparenz? Wobei dann ja wahrscheinlich wieder das Problem wäre, dass es dann aber einfacher wäre, auf die Algorithmen hin die Inhalte zu optimieren und die Algorithmen vielleicht auch zu überlisten und sozusagen gerankt zu werden, obwohl die Seite eigentlich gar nicht so besonders substanziell ist, nicht so besonders passend, nicht so besonders hochwertig.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem und man hat ja da also eine ganz komplexe Situation, weil wie Sie das ansprechen, wenn dieser Algorithmus ganz transparent ist, dann werden, also, wie sowieso schon passiert, dann werden viele oder zumindest einige versuchen, dagegen zu spielen und vielleicht ohne überhaupt relevant für diesen Suchbegriff zu sein, trotzdem da oben platziert zu werden. Also man versucht dann ein bisschen Reverse Engineering zu machen, um da diese Regeln vom Spiel zu überwinden. Ne? Und das ist ja tatsächlich in der Vergangenheit passiert, als diese Ranks grundsätzlich nur auf Links basiert waren. Das heißt, Google hat ja ganz ursprünglich daran gemessen, wie relevant eine Seite ist, anhand von den Links, was von anderen Verlinkungen, was von anderen Seiten gekommen sind. Und was ist daraus entstanden? Dann sind ja Link-Farms entstanden. Das heißt, man hat ja Links gekauft, um sich künstlich nach oben zu schieben. Das ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn wir so den aktuellen Zustand haben, wo wir eine große Intransparenz haben, dann weiß man auch nicht genau, was dahinter steckt. Es gibt ja zum Beispiel Forschungsansätze, die zeigen und Forschungsergebnisse, die auch zeigen, dass diese organischen Ergebnisse, die eigentlich komplett unabhängig von der Werbung sein sollten, dass sie nicht komplett unabhängig von dieser Werbung, von den gesponserten Ergebnissen sind. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn man sagt, diese Ergebnisse hängen teilweise von dem ab, was in der Werbung stattfindet, weil diese auch bezahlt werden, also direkt von den Unternehmen an Google bezahlt werden. Und da sind ja dann ein paar Interessenkonflikte, die dadurch entstehen. Also ich sehe es auf jeden Fall als kritikwürdig, dass es so intransparent ist. Natürlich sollte es vielleicht nicht für alle Marktteilnehmer komplett transparent sein, um diese Effekte, die wir in der Vergangenheit hatten, zu vermeiden. Aber es sollte auf jeden Fall zumindest von einer dritten unabhängigen Partei möglich sein, zu schauen, sind die Bedingungen oder sind die Signale, die da gemessen werden, die Art und Weise, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist es wirklich so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Weil letztendlich reden wir nicht nur darüber, dass dieser Algorithmus den Wettbewerb zwischen Google und DuckDuckGo auch beeinflusst, sondern auch grundsätzlich die ganzen Spielregeln auf andere Industrien auch dann beeinflussen. Im Sinne vielleicht manchmal auch so ganze Gebiete oder ganze Branchen, wo Google vielleicht auch mal nicht unterwegs ist, aber trotzdem einen großen Einfluss hat.
Ja, definitiv, ja. Sie haben dazu 2021 auch an einem Working Paper mitgearbeitet. Das hatte den Titel Visibility at Risk, Measuring Firms' Risk of Visibility Losses in Organic Search Results. Also da haben Sie das Risiko gemessen, in den organischen Suchergebnissen heruntergestuft zu werden. Also Beispiel Expedia haben Sie ja schon gebracht. Wie lässt sich dieses Risiko, wenn doch die Kriterien so intransparent sind, wie lässt sich dieses Risiko vorab messen?
Das ist eine sehr gute Frage und vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund, warum wollte ich mich damit beschäftigen? Das war auch ein Teil von den Forschungsprojekten, die ich in meiner Dissertation hatte. Und da war ja die Frage, jeder redet über dieses Problem. Also da werden Sie kein Unternehmen finden, was sagt, ach, Google sichtbar zu sein, ist mir eigentlich egal, ist kein Thema für mich. Also alle Unternehmen sagen, das ist sehr wichtig. Investoren sagen, wir schauen auch drauf, das ist für uns auch sehr wichtig. Jeder weiß, dass ein hohes Risiko da ist, dass man von heute auf morgen herabgestuft wird. Aber wie groß ist dieses Risiko? Können wir eine Zahl generieren, um zu sagen, dieses Risiko ist gestiegen oder gesunken? Wie lässt sich über Unternehmen vergleichen oder auch über Branchen vergleichen? Das ist dann die Frage, die wir da im Vordergrund hatten. Und was wir dann dafür verwendet werden, war ja ein Ansatz, in dem wir einen Sichtbarkeitsindex nutzen. Das heißt, das ist dann eine Zahl, die unter anderem misst, wie wird ein Unternehmen in den Suchergebnissen platziert für eine große Anzahl an verschiedenen Suchbegriffen. Das heißt, man nimmt sich über 1 Million Suchbegriffen, die dann ganz populär sind und die dann man dafür nutzen könnte, zu sagen, das sind die üblichen Suchbegriffe, wonach die Nutzer und Nutzerinnen suchen. suchen. Mhm. Und da sieht man, wie sind diese Unternehmen dann da platziert. Und dann muss man auch das dafür gewichten, zu sagen, Suchbegriffe, die häufiger verwendet werden, sollen auch ein bisschen mehr zielen als Suchbegriffe, die vielleicht so ein bisschen selten sind. Und dadurch entsteht ein Index. Und mit dem Index hat man erstmal eine Zahl, die sagt, wie sichtbar bin ich über die Zeit. Und auf Basis von diesem Index bauen wir erstmal ein Modell. Das heißt, dieses Modell soll auch vorhersagen, wie wird sich die Sichtbarkeit von einem Unternehmen in der Zukunft verhalten? Wird es steigen? Wird es sinken? Und auf Basis dessen simulieren wir, was passiert in der Zukunft. Und nicht nur eine Prognose, sondern in einer Simulation mit 50.000 verschiedenen Prognosen. Was könnte zum Beispiel mit der Sichtbarkeit von Expedia in einem Monat, in 6 Monaten oder in einem Jahr passieren? Mhm. Und auf Basis von diesen verschiedenen Zahlen, die man da rausbekommt, kann man dann das Risiko messen, indem man sagt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Expedia jetzt 20% oder 30% von der Sichtbarkeit innerhalb eines Jahres verliert? Oder umgekehrt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, es gibt 5% Chancen oder es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass Expedia bis zu 30% der aktuellen Sichtbarkeit innerhalb eines Jahres verliert. Das ist dann das Maß, was daraus entsteht. Und das können wir dann wie gesagt, nutzen, um zu meinen, zu sehen, ist dieses Risiko für ein Unternehmen gestiegen oder gesunken? Oder gibt es ja eine bestimmte Branche, die dann mehr diesem Risiko ausgesetzt ist als andere? Und da sehen wir auch zum Beispiel, dass Nachrichtsportale deutlich weniger Risiko haben als zum Beispiel Unternehmen, die mit Online-Spielen unterwegs sind. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, so Portale wie eBay, wie Amazon, die sind auch so diesem höheren Risiko ausgesetzt als zum Beispiel öffentliche Webseiten, zum Beispiel von Behörden. Und da sieht man, wie diese Unterschiede dann entstehen.
Ja, Wahnsinn. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Insbesondere ja auch, weil, wir haben es jetzt ja schon ausführlich diskutiert, die Auswirkungen einer solchen Hoch- oder Herabstufung ebenso gewaltig sind. Und auch damit haben sie sich ja beschäftigt. Ich glaube, das war noch ein Jahr vorher in einem anderen Working Paper. Da haben sie den Zusammenhang analysiert zwischen der organischen Sichtbarkeit in Suchmaschinen und dem Aktienwert. Expedia haben sie als Beispiel schon angesprochen. Lässt sich das verallgemeinern, wie stark dieser Zusammenhang ausgeprägt ist generell?
Ja, und tatsächlich, was dann diese Studie so motiviert hat, war zum einen die Tatsache, dass man da dann so diese Einzelfälle überall gesehen hat, also Expedia eins von diesen verschiedenen Unternehmen, wo man auch gesehen hat, dass es tatsächlich so eine schnelle Reaktion der Aktienmärkten auch gab, aber zum anderen, weil es in der anderen Studie uns dann klar geworden ist, dass wir immer tiefer in die Analysen eingestiegen sind, dass die Veränderungen der Sichtbarkeit und vor allem die Veränderung in diesem Risikomaß tatsächlich wie ein Frühwarnsignal dienen konnte. Mhm. Und dann stand ja mal die Frage, was sind vielleicht die Mechanismen, die dahinter stecken? Und vielleicht zum einen als Privatinvestoren können wir uns mal ein bisschen mal vorstellen, wenn wir einfach im Netz unterwegs sind und wir investieren mal, wir haben nicht jeden Tag den Investorenhut auf, aber wir sind trotzdem da unterwegs. Und wenn wir immer wieder ein Unternehmen sehen und dass es immer gut platziert ist, das prägt ein bisschen unsere Wahrnehmung von diesem Unternehmen. Und das kann ja natürlich dazu führen, dass wir mehr dazu neigen, mehr in diesem Unternehmen zu investieren. Im Marketing nennt man das also Brand Impression. Das heißt, man wird dann langsam dadurch geprägt, dass man dieses Unternehmen sehr häufig sieht, zum Beispiel in der Werbung im Fernsehen, aber auch zum Beispiel in einer hohen Platzierung in Google. Aber bei größeren Investoren sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil sie zum Teil Daten aus vielen verschiedenen Quellen akquirieren, um ihre Investitionen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir reden auch hier über verschiedene Signale. Manchmal sind es Hunderte oder Tausende von verschiedenen Signalen, die sie aus verschiedenen Quellen holen. Und unter anderem sind auch Daten dazu, wie gut oder wie prominent ist ein Unternehmen in Google platziert. Und da haben wir uns auch mal gedacht, naja, das könnte eigentlich dann als ein Frühwarnsignal auch für Investoren dienen, zu sagen, wenn ein Unternehmen ganz gut platziert ist, dann hat dieses Unternehmen auch eine gute Chance, neue Kunden zu akquirieren oder auch die aktuellen Kunden weiterhin zu behalten, um dadurch auch mehr Umsatz, mehr Profit zu generieren, was auch natürlich im Interesse der Investoren ist. Aber wenn man sieht, dass dieses Unternehmen plötzlich nicht mehr da sichtbar ist, dann hat dieses Unternehmen eher so schlechte Karten, zumindest ist, in der nahen Zukunft wieder den gleichen Umsatz zu generieren. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es auch ein dritter Faktor eigentlich beide Tatsachen auch beeinflussen könnte. Man könnte ja mal sagen, naja, grundsätzlich sehr gute Unternehmen könnten sowohl sehr attraktiv für die Investoren aussehen, als auch sehr gut im Google platziert werden. Wie kann man diese Effekte voneinander trennen? Und was ich dann in dieser Untersuchung mache, ist tatsächlich aus vielen verschiedenen Seiten zu kommen und zu versuchen, andere mögliche Erklärungen für diesen Zusammenhang auszuschließen. Und die Effekte sehen dann am Ende des Tages auch sehr robust aus. Und da kann man tatsächlich sagen, dass es einen Effekt gibt und er ist nicht gering.
Sehr spannend. Also das mal als Überblick, als Einblick darin in die Themen, an denen Sie so forschen, mit denen Sie sich in Ihrer Arbeit auseinandersetzen und die Sie aber natürlich auch mitunter unterrichten, denn Sie lehren ja natürlich auch und zwar an der Frankfurt University of Applied Sciences. In welchem Fachbereich ist Ihre Professur dort eingegliedert und in welchen Studiengängen kann man Sie an der Frankfurt University erleben?
Also ich bin ja grundsätzlich in den Wirtschaftsinformatik-Studiengängen unterwegs und bin ganz offiziell im Fachbereich 2, das heißt der Fachbereich für Informatik und Ingenieurwissenschaften. Und da bin ich sowohl in dem Bachelor-Programm unterwegs, das sind ja einmal der IBIS und der EBIS-Studiengang, das steht ja zum einen für International Business Information Systems und für Engineering Business Information Systems, das sind unsere Wirtschaftsinformatik-Studiengänge, aber auch im Master in Wirtschaftsinformatik und im Master in High Integrity Systems.
Okay. Das heißt, Ihre Studierenden sind für gewöhnlich ja, Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker, zukünftige.
Genau, oder auch Informatiker und Informatikerinnen in dem Fall von dem Master im High Integrity Systems. Aha, genau. Okay. Und sie haben auch verschiedene Wege uns erreicht. Das heißt, also manche kommen mehr mit einem technischen Hintergrund. Zum Beispiel haben ja vorher Informatik oder Wirtschaftsinformatik studiert in dem Fall von dem Masterprogramm. Aber manche kommen auch von der anderen Seite. Das heißt, von der Business-Seite, mit einem Bachelor zum Beispiel im BWL und kommen diese Hochzeit auch mit der technischen Seite zu machen und diese Intensivität auch zu erleben. Und das ist auch mal, vielleicht mal wichtig zu betonen. Diese Studiengänge werden sowohl von unserem Fachbereich, das heißt Informatik und Ingenieurwissenschaften, als auch von dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften angeboten. Damit wir auch diese Intensivität wirklich erleben können.
Ja. Und laut der Website der Frankfurt University ist einer ihrer Schwerpunkte in der Lehre, das Enterprise Resource Planning. Das hatten Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen. Würden Sie davon noch kurz erzählen? Was ist darunter zu verstehen? Worum geht es dabei?
Ja, sehr gerne. Also da ist ja genau so diese ganze Konstellation an verschiedenen Anwendungen, die wir in einem Unternehmen haben können. Die Idee von diesen Systemen ist es dann eigentlich, alles an einem Ort zu vereinigen, dass wir sagen, anstatt 20, 30, 40 verschiedene Anwendungen zu haben, was mal sehr, sehr viel klingt, aber eigentlich ganz normal, sage ich mal, für ein Unternehmen im Mittelstand, dass wir das alles an einem Ort konsolidieren und ein integriertes System, eine integrierte Lösung haben, was alle Prozesse dann gut abbilden kann, sei es Einkauf, sei es Vertrieb, sei es am Ende, wenn wir darüber reden, eine Rechnung zu stellen oder auch die Buchhaltung zu betreiben, dass es alles an einem Ort konsolidiert ist. Und das ist ja zum Beispiel eine der Vorlesungen, die ich hier anbiete, wo wir die Lösung von SAP dann an den Studierenden zeigen und dass sie dann auch praktisch damit auch üben können, zu sehen, wie so ein System aussehen kann.
Das war so ein kleiner Hinweis von der Website der Hochschule. Ich habe mich auch auf Ihrem LinkedIn-Profil mal umgeschaut. Da haben Sie vor ein paar Wochen einen Post veröffentlicht zu einem Projekt Ihrer Studierenden im Master für Business Informatics. Das Projekt hieß, glaube ich, die Zero Waste Challenge. Und ich glaube, darin ging es im weitesten Sinne um Datenauswertungen. Würden Sie von diesem Projekt einmal erzählen, damit wir vielleicht auch mal so einen kleinen Eindruck bekommen von weiteren praktischen Anwendungen aus dem Studiengang?
Genau, ja, gerne. Also wir haben dann verschiedene Stellen die Möglichkeit, auch mit Praxispartnern zusammenzuarbeiten. Das kann ja zum einen zum Beispiel in Modulen, die wirklich für Projekt ausgerichtet sind, sein, wo wir sagen, ein Praxispartner kommt und erzählt uns ein Problem oder gibt uns eine Challenge, wir das auch so verpacken, und die Studierenden arbeiten dann während des Semesters dran. In dem Fall war das ja tatsächlich eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, wo es darum ging, in den Vorlesungen und Übungen von Data Mining und Data Engineering, da ging es ja darum, dass dieses Unternehmen wissen wollte, gibt es ja Gemeinsamkeiten unter bestimmten Haushalten, die mehr Müll produzieren oder die den Müll besser trennen oder schlechter trennen, und könnten wir da gewisse homogenen Gruppen finden, was man auch später für eine Kampagne nutzen könnte, vielleicht zur Aufmerksamkeit oder einfach mal zu sagen, gut gemacht, also dass diese bestimmte Haushalte vielleicht da ganz vorbildlich sind, oder was bei manchen anderen, dass sie vielleicht gewisse gezielte Informationen bekommen, wie können sie ihren Müll besser trennen oder wie können sie da ein bisschen besser aufpassen. Da ging es ja grundsätzlich darum, klingt nach einer einfachen Frage, aber am Ende gar nicht so einfach.
Vor allem wahrscheinlich in der Methodik nicht, ne? Also an die richtigen Daten ranzukommen und die dann auch aussagekräftig auszuwerten.
Richtig, also zum einen sind echte Weltdaten ganz anders als die Daten, die man, sage ich mal, für Übungen nutzen würde, wo das alles so ganz schön sauber ist und da gibt's ja keine Unstimmigkeiten. Also echte Weltdaten sehen ganz anders aus. Das ist schon mal die erste Herausforderung, mit denen sich unsere Studierenden dann auseinandersetzen müssen. Und das versuchen wir dann auch dann wirklich so realistisch dann zu zeigen, weil was erwartet sie danach da draußen, wenn sie sagen, ich werde jetzt ja wirklich mit echten Daten arbeiten und versuchen, ein Unternehmen dann Informationen zu liefern, weil was für die Entscheidungsfindung da genutzt werden. Ne? Also zum einen das und zum anderen auch, weil die Challenge dann auch sehr offen war. Das heißt, sie könnten auch andere Datenquellen nutzen, zum Beispiel öffentlich verfügbaren Daten zu Gebäuden, zu Straßen oder auch zum Wetter. Sie könnten ganz kreativ damit umgehen und sagen, wir nutzen auch verschiedene andere Daten, um zu versuchen, dieses Müllaufkommen zu erklären oder um diese Unterschiede zwischen den Haushalten oder Regionen zu erklären. Und das hat ja dann natürlich das Ganze sehr lebendig gemacht, weil jede Gruppe einen anderen Lösungsvorschlag bringt und die Summe von allen dann auf jeden Fall zu sehr, sehr, sehr viele Ideen, sehr viele Impulsen im Unternehmen geführt hat.
Sehr schön. Lässt sich sagen, was einige der Ergebnisse waren? Also welche Ähnlichkeiten, Sie haben von den homogenen Gruppen gesprochen, die vielleicht dann stärker oder schwächer im Müll drin sind. Welche Aspekte das sein können, die diese Gruppen dann vielleicht gemeinsam haben oder worin sie sich auch unterscheiden?
Also das ist eine ganz spannende Frage und die Antwort ist ja, es war gar nicht so einfach, solche Gruppen zu identifizieren, ja, weil zum Teil viele von diesen Aspekten oder viele von diesen Merkmalen sich auch nicht über die Zeit verändert haben oder auch zum anderen nicht genug waren, um diese großen Unterschiede zu erklären. Was die Gruppen auf jeden Fall dann auch gefunden haben, ist ja, dass zum Teil das Müllaufkommen auch zum Teil von manchen abgeleiteten Interessen, das war nicht haushaltbezogen, sondern eher so auf größere Zellen, das heißt, es ist eine Kollektion von mehreren Haushalten, dann also dass diese Interessen, sei es zum Beispiel, weil es in bestimmten Haushalten mehr online eingekauft wurde, dann bedeutet das, das wurde auch viel mehr Papiermüll produziert und das hat man auch dann gesehen, da gab es einen bestimmten Zusammenhang da, aber auch zum anderen gab es auch bestimmte Regionen, wo man zum Beispiel mehr Gewerbe hatte, oder allgemein eine Kita, eine Schule, das hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt, um diese Unterschiede zu erklären.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich mache mal einen kleinen thematischen Sprung hin zu der Frage, wie hat denn eigentlich Ihre eigene Auseinandersetzung mit all diesen Themen angefangen? Wann und wie und warum, wodurch sind Sie auf Themen wie Informationssysteme, Daten und so weiter aufmerksam geworden und haben begonnen, sich dafür zu interessieren?
So, ich könnte Ihnen erst eine ganz schöne Geschichte erzählen, um zu sagen, das habe ich seit meiner Kindheit alles geplant und jetzt bin ich nur am Boxen checken. Aber die Wahrheit ist es ja, dass die meisten von diesen Interessen oder von diesen Möglichkeiten, an diesen Themen zu arbeiten, sind einfach entstanden. Also ich sag's mal zum Beispiel, die Beschäftigung oder das Interesse an Informationssystemen wurde auch zum Teil dadurch getrieben, dass ich mein erstes Praktikum bei IBM gemacht habe und da bin ich dann auch jahrelang geblieben und konnte auch zum Teil das wirklich dann vor Ort erleben und auch an verschiedenen IT-Projekten und Systemimplementierungen auch teilnehmen, und das hatte dann auch mein Interesse in dem Bereich schon ziemlich viel geprägt. andere Interessensfelder sind einfach dadurch entstanden, dass ich mich mit Kollegen oder auf Konferenzen unterwegs war, dann mit verschiedenen Leuten geredet habe und einfach gesehen habe, das ist ein wichtiges Thema, das begeistert mich und ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Und ich glaube, dann daraus ist auch ein bisschen diese Kollektion von vielen verschiedenen interdisziplinären Themen entstanden, weil ich mich einfach für diese neuen Ideen begeistert habe.
Ja, ist ja ein gutes Zeichen, wenn Sie so interessiert sind, dass Sie auch gerne mal nach links und rechts abbiegen und sich jetzt nicht vielleicht verfrüht in irgendeine einzige Nische vertiefen.
Ja, das ist ja mal ganz auf jeden Fall ganz spannend, ne, zu sehen, weil ich glaube, für mich ist es auch wichtig, wie Sie sagen, also rechts und links zu gucken und zu schauen, was passiert um mich herum und was sind auch Überlappungen zwischen den Themenfeldern und wo entwickelt sich das Ganze hin? Die Welt bleibt ja nicht stehen und es entwickelt sich weiter. Wir entwickeln uns auch als Menschen weiter und ich glaube, dadurch ist ja auch viel spannender, wenn man sieht, okay, was passiert um mich herum, wie kann ich auch dazu beitragen, wie kann ich vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, dass ich mich mit diesen Themen auch wissenschaftlich auseinandersetzen kann, wie kann ich dann diese Möglichkeit nutzen, um auch einen Beitrag dazu zu leisten.
Ist es denn für Sie frühzeitig klar gewesen, Sie haben zum Beispiel Ihre praktische Arbeit bei IBM angesprochen, dass Sie in die Wissenschaft schlussendlich gehen würden wollen?
Nein, überhaupt nicht.
Auch das nicht.
Wie gesagt, auch das nicht. Also das war ja auch wiederum, wie Sie sagen, so ein bisschen rechts und links geguckt. Und was eigentlich da die große Rolle gespielt hat, war ja, als ich nach Deutschland kam, habe ich mich erstmal dann damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. Also ich bin jetzt seit knapp 8 Jahren in Deutschland. Ich konnte gar kein Deutsch. Wow. Also der erste Sprung war ja, ich muss ja Deutsch lernen, ganz wichtig. Ja. Als Erwachsene gar nicht so einfach. Also erste Mission, Deutsch lernen.
Ja, Wahnsinn. Und, Respekt. Sie kommen ursprünglich aus Brasilien, richtig?
Genau, ja, genau. Okay. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ja. Und als ich das einmal dann halbwegs im Griff hatte, habe ich ja gedacht, okay, gut, was ist denn der nächste Schritt? Und ich wollte eigentlich einen Master machen. Und so hat die ganze Geschichte angefangen. Da kam ich auf eine von diesen Informationsveranstaltungen an der Uni, hier in Frankfurt an der Goethe-Uni, bin ich ins Gespräch mit dem ehemaligen Dekan vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gekommen und er hatte mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Goethe-Uni auch ein strukturiertes PhD-Programm hatte. Mhm. Und was für mich erstmal, also das war ja gar nicht, sage ich mal, in diesem Blumenstrauß von Möglichkeiten, die ich erstmal betrachtet habe, das war ja gar nicht dabei. Und er hat mich auch dann dazu ermutigt, mich drauf zu bewerben, hat mir auch ein bisschen erklärt, worum es ging und ich dachte erstmal, ja, warum nicht? Es klingt ja doch alles spannend und falls ich dann da mittendrin sage, ja, ist vielleicht doch nichts für mich, gibt's auch verschiedene andere Möglichkeiten danach. Aber ich muss ja sagen, ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran gehabt und da habe ich mich da mit den ganzen Themen so glücklich auseinandergesetzt, dass ich sagte, das ist auf jeden Fall was ich auch in den nächsten Jahren machen möchte.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht mit Klischees arbeite, aber gehe ich recht in der Annahme, dass Sie in Ihrem Studium, dann bei IBM und vielleicht auch jetzt an der Frankfurt University in Ihren Themenfeldern als Frau nach wie vor noch in der Minderheit sind?
Ja, es ist wirklich so, aber das hat sich zum Glück auch ziemlich viel geändert. Mhm. Also ich sage es jetzt mal, die erste Lehrveranstaltung, die ich im Ingenieurwissenschaftenstudium hatte, wir waren eine relativ große Gruppe, also ich schätze um die 70, 80 Leute und es waren mit mir zusammen 3 Frauen drin. So, ja. Das war das Bild damals im Jahr 2005. Mhm. Seitdem hat sich einiges geändert, das heißt, man sieht ja immer mehr, dass mehr Frauen in den MINT-Berufen unterwegs sind und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung und möchte das auf jeden Fall gerne unterstützen.
MINT, wofür steht das noch gleich?
Das sind ja dann in dem Fall die technischen Berufe. Mhm. Und da würden wir zum Beispiel darunter die Informatik zählen, aber auch die Ingenieurwissenschaften-Studiengänge, Chemie, Physik, Mathematik. Das sind dann alle technischen Studiengänge zusammen mitgezählt.
Fantastisch. Dann drücken wir die Daumen, dass sich diese Entwicklung weiter so fortsetzt. Sehr, sehr schön. Ich würde gern zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen und das sind bei uns traditionell die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen, anbieten und Sie dürfen ihn gern beenden, wenn Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Das darf aber gern so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Da sind wir nicht so streng. Am Themenbereich betriebliche Informationssysteme begeistert mich nach wie vor,
dass ich zusammen mit den Studierenden über die Themen reden kann, wie können wir zukünftig Lösungen bauen und verwalten, die Unternehmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Mein Doktorandenstudium.
Ja, glaube ich.
Eine große Herausforderung.
Ja, ja. Was war daran die größte Herausforderung? Ist mir natürlich klar, dass das grundsätzlich sowieso eine riesige Herausforderung ist. Aber hat da was, stach da was hervor?
Ja, da waren zwei Sachen. Zum einen, weil ich fachlich aus einer anderen Richtung kam, waren viele Themen, die für viele von meinen Kommilitonen schon eher so eine Wiederholung waren und dann natürlich auch auf einem höheren Niveau. Aber sie hatten eine Basis, die ich nicht hatte als Ingenieurin. Ja. Und da musste ich natürlich kräftig nachholen. Das war am Anfang eine große Herausforderung. Und zum anderen war es auch, weil ich schon seit sehr langem in der Praxis war und seit sehr lang mein Studium fertig abgeschlossen hatte, dass manche Themen, die ich als Ingenieurin zwar im ersten oder zweiten Semester gemacht habe, die waren natürlich nicht mehr so frisch im Kopf, wie die ganzen Algebra-Operationen und Matrizen zu berechnen. Das war ja natürlich nicht mehr so ganz frisch im Kopf und das müsste ich dann alles nochmal grundsätzlich nachholen oder zumindest wiederholen. Und das war ja eine große Herausforderung für die kurze Zeit, die man hatte, um in diesen Themen einzusteigen. Ja.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
dass sie immer rechts und links schauen, weil die Welt doch ganz viele Möglichkeiten hat und man muss nicht sich auf einen Weg unbedingt, wie würde man das sagen, also vielleicht einfach, dass sie sich nicht nur für einen Weg entscheiden müssen und unbedingt da bleiben müssen. Ja. Also sie können auf jeden Fall von dieser Vielfalt erleben und auch davon profitieren, dass sie vielschichtiger beruflich unterwegs sind.
Also sich durchaus auch den eigenen Weg bahnen dürfen durch diese Möglichkeiten, so wie sie es ja auch selbst tun.
Genau, richtig. Ich erzähle ja immer, man kann ja auch durchaus ausprobieren. Sie sind auch alle jung und von allen diesen Erfahrungen werden sie immer was lernen, was später in der Zukunft auch was nutzen wird. Das heißt, gerne ausprobieren, gerne verschiedene Wege eingehen, bis man sich auch gefunden hat.
Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde,
dann würde ich mich noch tiefer mit den Themen auseinandersetzen, wie können wir Unternehmen helfen, dass sie ihre Strategie ausrichten, um einen Beitrag dazu zu leisten, unsere Umwelt zu schonen.
Ja, gut. Großes Thema, zweifelsfrei sehr, sehr lohnenswert. Da gibt es, glaube ich, noch so einige spannende Forschungsprojekte, die da auf Sie warten. Sehr, sehr schön. Frau Alves-Werb, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Das war toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, da zu sein.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.